Das Thema jetzt für diesen Nachmittag ist eben ein williger Geist. Ich habe mich damit vor vielen Jahren mal beschäftigt, wahrscheinlich aus persönlichen Gründen, weil ich einen Unwilligen habe. Und bei mir ist es ja so, ich unterrichte ja halb Englisch und halb Deutsch. Das heißt, wir haben ja, unsere Bibelschulen sind international, das ist also Englisch. Und ich reise im Jahr etwa 100 Tage und die Hälfte davon ist auch Englisch. Und so ist meine Bibel die Englische. Das hat in der Bibelschule so begonnen einfach. Da habe ich mir eine gekauft und das ist irgendwie meine geworden. Meine Deutsche, das ist eine Elberfelder, wo ich halt am längsten habe. Und da ist es oft anders übersetzt. Aber im Psalm 51, 12 steht im deutschen Text hier, das ist ein Gebet des Davids, sein Bußgebet, nachdem er Ehebruch begangen hat, Mord und so weiter. Tut's ihm leid, danke Martin für das Wasser. Und da betet er, erschaffe in mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Im Englischen steht hier, give me a willing spirit, einen willigen Geist. Und das hat mich vor Jahren auf diese Spur gebracht, über den willigen Geist nachzudenken. Wir haben im Moment am Dauernhof gerade Bibelschule mit 68 Bibelschülern, die kommen aus, ich weiß nicht, diesmal 6 oder 7 verschiedenen Ländern. Und das sind meistens ganz nette, aber viele von ihnen sind 18, 19, 20 Jahre alt, die machen halt auch Blödsinn. Ist auch völlig verständlich, die machen sowieso weniger Blödsinn als ich machte, also das sehe ich vollkommen ein. Aber wenn wir eine Bibelschule haben, und diesmal ist es so eine, es gibt Bibelschulen, da sind die Bibelschüler durchaus gehorsam, das heißt, sie halten sich an die Regeln. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht wirklich eine gute Schule. Es gibt keine großen Probleme, aber irgendwas fehlt mir. Diesmal kann ich das ganz überzeugt sagen, von der Schule, die momentan am Dauernhof ist, haben wir nicht nur Schüler, die die Regeln halten, sondern sie haben einen willigen Geist. Sie wollen. Und das ist viel mehr als nur gehorsam sein oder sich an Regeln halten. Um ein Beispiel zu geben, ein Beispiel, das verwende ich oft, aber ist ja wurscht, es funktioniert gut. Zu Hause bei mir, wir heizen viel mit Holz, wir haben so Kachelöfen, das gibt es ja in Österreich. Gibt es hier auch die Kachelöfen? Auf jeden Fall, bei uns ist viel mit Holz und wir haben so eine Holzhütte da im Wald und da müssen wir im Winter vor allem jede Woche Holz holen, den Kasten auffüllen, damit es warm ist. Und weil ich das nicht so gerne mache, ist das ein Job von meinem Sohn. Als er so 12 war, war er alt genug, um das zu tun. Aber er tut es auch nicht unbedingt gerne in der Regel. Das ist so ein bisschen eine blöde Arbeit. Aber das Interessante ist, wenn der Lukas, so heißt er, der ist jetzt schon 20, wenn er gehorsam das tut, was er tun muss, jedes Kind hat so ein paar Ämter bei uns, die sie tun müssen, und dann tut er es halt aber nicht gerne und das merkt man auch. Und ich verstehe es auch. Aber es gab Zeiten, wenn zum Beispiel Lukas nicht zu Hause ist, dann bin ich der Holzmann. Ich bin nämlich der andere, bei uns ist die Welt noch in Ordnung, die Frau kocht und bügelt und der Mann schaufelt Schnee und holt Holz, gell? So ist es halt. Und da hole ich Holz und es ist mal passiert, da kam der Lukas nach Hause, während ich Holz holte, hat gesehen, dass ich Holz hole, hat sich umgezogen und hat gesagt, Vati, kann ich dir helfen? Das ist mehr als Gehorsam, das ist ein williger Geist. Und wenn du das in einem Kind siehst, das bereitet dir unheimlich viel Freude. Wenn das Kind halt aus Gehorsam die Regel hält, die es zu halten hat, ja, das ist okay. Aber wenn es einen willigen Geist zeigt, da lacht das Herz des Vaters. Und wisst ihr, wie das Herz unseres himmlischen Vaters lacht, wenn wir ihm gegenüber einen willigen Geist zeigen? nicht nur Gehorsam, der sich an Regeln hält. Das ist viel mehr. Ein williger Geist, ich nenne es, es ist ein Wunder Gottes. Es ist eines der schönsten Dinge, die man beobachtet. Bei anderen sieht man es mehr, im eigenen Leben merkt man es nicht so. Aber es ist eine wunderschöne Sache. Und es gibt Zeiten, leider, gar nicht so selten, auch in meinem Leben, da habe ich keinen willigen Geist. Ich will gar nicht willig sein. Weil mein alter Hans-Peter Reuer, der will auf seine Rechte bestehen. Und es die Zeiten, wo ich einen unwilligen Geist in mir habe, die kann ich ganz, speziell im Nachhinein, ganz klar erkennen. Das sind jene Zeiten, wo ich für meine Rechte kämpfe. Das steht mir zu. Und darum hole ich es mir auch. Oder ich halte fest an alten Gewohnheiten, obwohl ich weiß, sie sind schädlich, nicht hilfreich, weil das tut mir so gut und das brauche ich einfach. Manchmal auch unter Ehepaare. Ehe auch unter Christen ist ja nicht immer vollkommen. Ich habe nächstes Jahr schon die silberne Hochzeit. 24 Jahre schon verheiratet. Ganz eine nette Frau. Meistens. Und umgekehrt, gell? Aber wisst ihr was? Ich würde sofort wieder heiraten und ich würde dieselbe wieder heiraten. Es ist eine nette Sache. Ich kann nur jeden ans Herz legen zu heiraten. Und übrigens, es wird besser mit der Zeit. Das ist das Schöne. Weil man lernt sich ein bisschen mehr kennen, aber es gibt so Zeiten, wo der Partner etwas tut, was dir gar nicht gefällt und wir, Hannelore und ich, wir haben eine blöde Angewohnheit, wir reden dann nicht mehr. Wir streiten nicht, wir ziehen uns zurück, okay, wenn er so will, soll er es tun und er soll sein Zeug machen, ich mach meins. Schlechte Angewohnheit. Und wir sind beide gleich, das ist noch blöder. Weil sie hat mich ja verletzt und jetzt habe ich das Recht, beleidigt zu sein. Ich habe das mal gesagt, kam eine Frau auf mich zu in Tränen, hat sie gesagt, ja, vor 10 Jahren habe ich mich entschlossen, mit meinem Ehemann 5 Tage nicht zu reden, weil er hat mich verletzt. Und jetzt sind wir seit 9 Jahren geschieden. Weil man hat auf einem Recht beharrt. Ein unwilliger Geist. Es gibt übrigens, glaube ich, ein paar Dinge in unserem Leben, man kann sie gerne Sünde nennen, die werden wir nie los. Es gibt so eine Art persönliche Sünde, ob das Zorn ist, ob das beleidigt reagieren ist, das ist Sünde. Ob es Selbstmitleid ist, gibt viele, Sünde hat viele Gesichter. Und es kann sein, dass wir lernen, damit umzugehen, aber in Krisenzeiten ist sie wieder da. Und die werden wir nie los, bis ans Ende unseres Lebens. Und das ist gar nicht so schlecht. Denn weil wir sie nicht loswerden, wissen wir jeden Tag, ich brauche Jesus. Jetzt weißt du, wozu du Jesus brauchst. Denn wenn du so weit kommen würdest, dass du halbwegs gut funktionierst, dann kann Jesus im Himmel bleiben. Weil dann funktionierst du ja. Eine Person mit einem unwilligen Geist wird dir erklären, warum er nie über Christus redet. Da sagt man dann, ja, ich bin zu scheu, ich bin zu blöd, ich kann nicht reden, Gott hat mich so gemacht, ich möchte nicht Menschen beleidigen und so weiter. Unwillig. Und darum will ich gar nicht. Ein Christ mit einem unwilligen Geist wird dir erklären, warum er nicht in die Kirche geht. Ich treffe immer wieder welche, die sagen, ich gehe nicht in die Kirche, die sind mir zu eng, die sind mir zu langweilig, das sind Heuchler und so weiter. Ich glaube an Gott und ich lebe mit ihm, aber Kirche nah. Übrigens, da kam einer mal zum Pfarrer, hat er gesagt, Herr Pfarrer, haben Sie gemerkt, dass ich nie in die Kirche komme? Der Pfarrer hat gesagt, ja, habe ich gemerkt. Dann hat er gesagt, wollen Sie wissen, warum ich nie in die Kirche gehe? Dann hat er gesagt, ja, okay. weil das sind alles Heuchler. Dann hat der Pfarrer gesagt, ach so, ja, wenn das das Problem ist, ist es nicht schwierig, einen Platz haben wir noch. Aber ein Mensch mit einem unwilligen Geist wird dir immer erklären und sich rechtfertigen, warum er gewisse Dinge tut oder nicht tut. Das eine ist das, wenn ein Mensch unwillig lebt, mit einem unwilligen Geist lebt, fehlt ihm eine Sache und das ist der innere Friede. Und wir wissen es. Wenn ich mich entscheide, ich will nicht willig sein, dann haben wir keinen Frieden. Wir bekommen vielleicht das, was uns glaubt, uns zusteht, aber Frieden habe ich nicht. Wenn ich zum Beispiel unwillig bin, meine Zeit für andere Menschen zu investieren, dann stimmt, habe ich mehr Zeit für mich selbst, für Sport, für Freizeit, für Badis, für einen Friseur, für Einkaufen. Aber ich bezahle einen hohen Preis. Ich werde nämlich mehr und mehr selbstsüchtig und unzufrieden. Wenn ich zum Beispiel völlig unwillig bin, mein Geld auch abzugeben an Menschen, die weniger haben, Menschen, die wesentlich schlechter dran sind als ich, wenn ich völlig unwillig bin, denen zu helfen mit meinem Geld, stimmt, dann wird mein Bankkonto eventuell etwas wachsen. Aber du bezahlst einen hohen Preis. Du wirst nämlich ein gieriger und geiziger Mensch. Und geizige Menschen, ich sage es ganz gerade, sind hässliche Menschen. Ich sage oft, wenn ich auch in der Seelsorge mit Leuten rede, sage ich, möchtest du ein hässlicher Mensch werden oder ein schöner? Wenn du ein schöner Mensch werden willst, dann bete wieder David um einen willigen Geist. Und es ist ganz interessant, vor kurzem habe ich mich damit beschäftigt, wo kommt das Böse überhaupt her? Das ist ein großes Thema, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber im Jesaja Kapitel 14, da gibt es einen Abschnitt, der wird, glaube ich, auch berechtigt, verwendet als eine der Hauptabschnitte, um Satan zu beschreiben. Satan, das heißt das Böse, übrigens ob das Böse eine Substanz in sich selbst ist oder nur die Abwesenheit des Guten und so weiter, darüber könnte man reden, tun wir jetzt nicht. Aber eins ist mir aufgefallen bei dieser Stelle, da steht in Jesaja 14, Vers 12, es geht eigentlich um den König von Babylon, aber man merkt, hinter dem König von Babylon war eine böse Macht. Und die Bibel schreibt hier, wie bist du vom Himmel gefallen? Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Luzifer ist der Name hier. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwinder der Nationen? Und hier ist etwas Interessantes, was über diesen Bösen gesagt wird. Du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, sagt Satan, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, den Höchsten mich gleich machen. Ein Wort, das du hier oft liest, ist ich, mich, mir, ich, mein. Da gibt es einen Spruch im Deutsch, der heißt, ich, mich, mein, mir, Herr segne diese vier. Und es ist interessant, ein Merkmal Satans ist, ich will. Und was mich bei dieser Studie fasziniert hat, ist die Antithese dazu zu lesen, und das ist unser Herr Jesus Christus. Und da lesen wir im Johannes 5, Vers 30, der zweite Teil, da sagt Jesus, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Was für ein Unterschied. Das Böse sagt, ich will, ich will, ich will. Jesus als Gott kommt in diese Welt und zeigt uns, wie ein Mensch funktioniert im Ebenbild Gottes und sagt, ich will nicht meinen Willen, sondern ich will das tun, was meinen Vater ehrt. Und ein gewisser Richard Foster hat einmal geschrieben, unsere Besessenheit, dass alles so laufen soll, wie wir es gerne hätten, ist eine der größten Knechtschaften der menschlichen Gesellschaft heute. Wenn du und ich, wenn wir nur wollen, was ich will, dann werden wir Knechte. Knechte der Sünde. Wenn aber ein Mensch sagt, Herr, ich will aufhören mit diesen ich will, wie der David, ich will mit der schlafen, ich will das Ganze verbergen. Das war David. Und schließlich kommt es zum Punkt, wo David sagt, Herr, schenk mir einen willigen Geist. Ich will willig sein. Wenn eine Person dann den Geist Gottes nachgibt, und wir reden über den Geist, den willigen Geist, vor Gott kommt, zugibt, dass er dauernd das Seine sucht, aber eigentlich sich nach mehr sehnt, nämlich nach Gott, dann gibt uns Gott einen willigen Geist. Den kannst du nicht selbst produzieren. Das ist ein Geschenk Gottes. Martin Luther hat das so schön geschrieben. Er hat mal geschrieben, siehe mein Herr Christus, hat er gebetet, da hat mir mein Nächster Schaden zugefügt. Er hat mich in meiner Ehre gekränkt. Das kann ich nicht ertragen. Eigentlich sollte ich ihm verzeihen, aber ich kann es leider nicht. Da stehe ich nun. Gott, mach du mich anders. Dann kann ich nach deinem Willen und deiner verzeihenden Liebe handeln. Das heißt, den willigen Geist musst du nicht selbst erzeugen, sondern wir beten darum, wie der David, Herr, gib mir einen willigen Geist. Und wenn das geschieht, das ist eines der schönsten Dinge dieser Welt. Ich glaube, das ist, was Paulus dann sagt, das ist eine neue Kreatur. Wenn wir beginnen, willig zu sein und nachzugeben. Ein Mensch, ein Christ mit einem willigen Herzen, wird anfangen, die Zeit mit dem Vater zu suchen. Nicht stille Zeit als lästige religiöse Übung, damit Gott zufrieden ist mit mir, sondern ein Herz, das sagt, Herr, ich sehne mich nach Zeit mit dir. Das ist ein williges Herz. Ich will verstehen, Gott, wie du denkst. Wisst ihr, ich lese die Bibel nie, um Gott zufriedenzustellen, damit ich wieder abhaken kann, wieder ein Kapitel. Ich lese die Bibel aus einem einzigen Grund. Ich möchte lernen, so zu denken, wie mein Herr denkt. Ich möchte wissen, wie handelt er, wie denkt er. Darum lese ich die Bibel. Ein Mensch mit einem willigen Geist wird darauf achten, dass er im Willen Gottes lebt. Und er wird sich freuen, auch an der Gemeinschaft mit anderen Christen, so schwierig sie auch sein mögen. Es ist interessant, einmal sagt Jesus in Matthäus 26, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Seht ihr, der Geist Gottes in uns, der Heilige Geist, der zu Pfingsten, das feiern wir gerade, ausgegossen ist, der Geist Jesu, der ist immer willig, denn das ist ja sein Geist. Aber das Fleisch, der alte Mensch, der ist schwach. Aber da ist ein Paradox dabei. Denn das war für mich oft die Entschuldigung zu sagen, okay, ja, der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist halt so schwach, es nützt halt nicht. Aber ich möchte was sagen. Lesen wir es nochmal ganz neu. Der Geist Gottes, der ist willig. Und wisst ihr was? Das Fleisch ist eigentlich schwach. Das heißt, was ist Stärke? Stärke ist der Geist Gottes. Wir müssen, das ist ja im Römerbrief wird das so schön beschrieben, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Das heißt, ja, wir werden sündigen, aber wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind der Sünde nichts mehr schuldig. Wir sind dem Teufel nichts mehr schuldig. Wir sind freigekauft und darum müssen wir nicht mehr. Das Fleisch ist schwach, nicht stark. Er gibt uns ein neues Herz, einen neuen Verstand. Und es geht darum, dem Geist Gottes nachzugeben. Wir müssen es nicht erzeugen, wir müssen nachgeben. Einige, oder so habe ich auch gedacht, aber wenn ich einen willigen Geist habe, ja, dann muss ich dauernd diese christlichen Dinge tun, dann muss ich meine Bibel 3 Kapitel lesen pro Tag, dann muss ich beten, dann muss ich Menschen lieben, die ich überhaupt nicht leiden kann. Dann muss ich auf die Straße predigen gehen, was ich überhaupt nicht will. Dann muss ich Geld weggeben, das ich vielleicht gar nicht habe. Und das alles will ich gar nicht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn man lernt oder wenn man um einen willigen Geist bittet und der willige Geist wirksam wird, dann geht es nicht darum, gewisse Dinge zu tun, die wird man tun. Es geht darum, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und diese Gemeinschaft bewirkt etwas, dass ich gerne tue, was ich tue. Ein Beispiel. Seht ihr, morgen fahre ich wieder nach Hause, dann treffe ich auch meine Frau wieder. Hallo, Lore. Und ich könnte ja ein Buch lesen und sagen, ja, was, jetzt habe ich sie wieder eine Zeit lang nicht gesehen, eine knappe Woche. Wie soll ich mich jetzt verhalten, wenn ich sie eine Woche nicht gesehen habe? Und es gibt ja so Ehebücher, die sagen dann, ja, das wäre nicht schlecht, wenn du sie umarmst. Denke mir, ja, okay, das bringe ich hin. Es wäre gut, wenn du ihr einen Kuss gibst. Denke mir, ja, wenn es nicht anders geht, werden wir zusammenreißen. Und frag sie, wie es ihr geht. Ja, okay, bin ein guter Ehemann, das will ich machen. Aber das Interessante ist, wenn ich sie morgen treffe, ich weiß ziemlich sicher, was ich tue, ich werde sie umarmen, ich gebe ihr einen Kuss und ich frage, wie es ihr geht. Aber nicht, weil es im Buch steht, sondern weil ich sie liebe. Also es ist interessant, jetzt aufs christliche Leben umgewälzt, oft ist so, ja, ich bin ja Christ, nicht schon jahrelang. Ja, was tut der gute Christ, der stille Zeit macht? Ja, taugt man nicht, aber ja, ja, passt schon, das mache ich schon, das gehört dazu. Ein guter Christ soll halt auch beten, so tagsüber manchmal, ja, das fällt mir total schwer und mag ich auch nicht leiden, aber ich bin ein guter Christ, ich streng mich an, das bringe ich auch noch hin. Ein guter Christ gibt Geld weg, manchmal den ärmeren Leuten, ja, das passt mir auch nicht, aber okay, tu ich es halt. Interessant. Aber weißt du was, wenn wir einen willigen Geist haben, dann werden wir uns freuen, mit ihm zu reden. Es wird uns gar nicht so schwer fallen, in seinem Wort etwas Neues zu lernen. Und es wird uns sogar Freude bereiten, anderen Menschen zu helfen. Ich denke noch oft zurück, ich bin mir als 15-Jähriger Christ geworden. Durch unseren Jugendwart in der evangelischen Kirche, das ganze konservative, alte Kirche in der Ramsau. Aber der hat uns von Jesus erzählt. Und der hat uns auch gesagt, dann, man sollte auch ärmeren Leuten und Menschen helfen, finanziell. In der Jugendgruppe. Ich war da 15, habe damals Automechaniker gelernt, sogar auf Opel. Und heute damals vielleicht 100 Euro verdient, so im Monat, wie es halt damals so war. Also bei mir schon eine Zeit lang aus, ich bin schon 49. Und Wenn man denkt, 100 Euro, der Zehnte, habe ich mir gesagt, der Zehnte sind 10 Euro, boah, das war viel Geld, gell. Aber wenn man denkt, ja, wenn es so sein soll, nutzt halt nicht, du es halt, ist ja egal. Aber gern habe ich es überhaupt nicht getan. Das war halt eine Pflichtübung, die uns fast eingedrillt wurde oder die mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat. So ein Jahr später, mit 17, habe ich mir dann entschlossen, so einen Dauerauftrag, das hat es damals auch schon gegeben, weil dann sehe ich es nicht. Das tut dann nicht gerade so weh. Als ich 19 wurde, hatte ich von Christenleben genug, weil es bei mir nicht funktioniert hat, dann habe ich mit dem auch aufgehört. Mit 24 fand ich aber zurück, so lange Geschichte, aber ist egal, und habe ich wieder begonnen, weil es sich so gehört. Und es ist aber jetzt interessant, wenn ich mit meiner Frau darüber rede, heute kann ich wirklich sagen, ist es eins, wir haben nicht allzu viel Geld, aber mehr als genug, wenn man das vergleicht. Wir haben alles, wir haben Kleidung, wir haben Auto, wir haben alles, was man so hat. Ist eines der größten Freuden. Oft kann man es gar nicht erwarten, denkt man sich jetzt, na, so wenig kommen wir erst, dann müssen wir noch was dazu tun oder was. Weil es einfach eine Freude ist. Und das ist die Belohnung eines willigen Geistes. Das ist die Schönheit eines willigen Geistes. Und der Grund, warum es nicht schwierig ist, der ist wunderschön beschrieben im Philipper Kapitel 2, Vers 13. Da schreibt der Apostel Paulus ein interessanter Vers, aber der hat mir immer schon gefallen. Philipper 2, Vers 13, da sagt der Paulus, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wenn wir um einen willigen Geist bitten, tut Gott sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und darum ist es nicht schwer, weil Gott es tut, Christus in uns. Und der willige Geist, nicht nur, dass es Gott eine Freude macht und ihm Ehre bringt, es befreit uns auch zu einem ganz anderen Leben. Wenn ich wieder von mir rede, ich reise ja, wie gesagt, ungefähr 100 Tage im Jahr, im Predigtdienst herum. Und ich mache es prinzipiell gerne. Ich mache es sehr gerne. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich oft so eine Woche oder zwei, manchmal wenn ich zwei Wochen unterwegs bin, es ist ja, manche sagen, auf ganz verschiedenen Orten. Und die Orte sind nicht immer jetzt besonders attraktiv oder das besonders aufregend. Und manchmal denke ich mir, na, was tue ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt zu Hause sein, ich könnte eine Skitour machen, ich könnte mit meiner Frau auf einen Café gehen, ich könnte mit meinen Kindern was tun. Und hier bin ich und zwei Wochen und alles. Aber ich habe gelernt, wenn ich die Zeiten dann erlebe, dann bete ich um einen willigen Geist. Sage ich, Jesus, bitte schenk mir einen willigen Geist, damit ich 100% hier bin. Nur für die Menschen, die jetzt da sind, weil sonst kann ich niemand segnen. Das muss euch bewusst sein. Es gibt unter euch wahrscheinlich auch, Persönlichkeiten sind verschieden, Tagträumer. Du sitzt von mir aus jetzt hier, hörst mir auch zu, mehr oder weniger, aber mit deinen Gedanken bist du bereits am Abend. Was du da tun musst, was du da tun sollst oder morgen in der Firma. Wisst ihr, was der Nachteil von der Sache ist? Wenn du mit deinen Gedanken bereits morgen in der Firma bist, bist du hier im Moment zwar anwesend, aber für niemand ein Segen. Weil du bist ja gar nicht da. Wenn du ein Segen sein möchtest, nicht nur deine Anwesenheit zeigen, dann bitte um einen willigen Geist. Denn du kannst jetzt, wenn du sagst, ja, morgen bin ich dort, die Leute haben im Moment gar nichts von dir, weil du bist ja nicht dort. Die einzigen Leute, die du jetzt segnen kannst, durch deine Anwesenheit, sind die, die hier sind, sonst niemand. Wenn wir aber mit einem unwilligen Geist, ja, ich bin hier, weil ich hier sein soll, weil es halt die sehen sollen, weil es halt gut ist, was immer, aber du bist nicht hier, dann hast du eigentlich alles versäumt. Es ist auch manchmal so, dass wir in einer schwierigen Situation leben, vielleicht bist du gesundheitlich extrem angeschlagen. Und alles, was man sich oft denkt, und ich kenne das, ich wünsche mir nur, das ist vorbei. Wenn ich eine Grippe habe oder irgendwas, und ich weiß, ich hätte viel zu tun, ich will nur, die Grippe soll vorbei sein, morgen in der Früh will ich munter werden und neugeboren aufstehen. Und wenn ich mit diesen so lebe, dann bin ich ein unguter Ehemann zu Hause. Ich bin nur lästig. Und meine Frau hat schwer mit mir. Da muss ich beten, Herr, schenk mir einen willigen Geist. Ich bin jetzt krank und ich werde krank sein, solange ich krank bin. Ob es 3 Tage ist oder 3 Wochen, ich kann sowieso nicht unbedingt bestimmen. Herr, schenk mir einen willigen Geist, damit ich ein Segen bin für die Menschen, die hier jetzt sind. Und wenn das meine Frau ist und meine Kinder. Darum, ich möchte dich bitten, wo immer du bist, bitte Gott um einen willigen Geist. Denn du gibst nicht nur Gott die Ehre, du wirst ein Segen für andere Menschen und du erfährst Frieden in deinem eigenen Herzen. Es ist ja ein dauernder Konflikt, geht um in unserem Denken, der ist beschrieben im Galater Kapitel 5. Das ist ein Konflikt, den wir alle kennen und Paulus beschreibt ihn wunderbar. Im Galater 5, Vers 16 schreibt er, ich sage euch aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches, das heißt des alten Menschen, nicht erfüllen. Vers 17, denn das Fleisch, das heißt der alte Mensch, der selbstsüchtige Mensch, der begehrt gegen den Geist auf und der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese zwei sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Das heißt, er sagt, es gibt zwei Mächte, die in uns wirken. Das Fleisch, das beschreibt den alten Menschen, übrigens, wenn ich sage alt, das heißt nicht, dass der nicht mehr da ist. Das ist der Mensch, der im Egoismus lebt, der gottgetrennte Mensch. Aber Christus ist in mir mit einem willigen Geist und das ist der neue Mensch, der wiedergeborene Mensch. Und diese zwei sind im konstanten Konflikt gegeneinander. Und das ist unsere Erfahrung. Ein Beispiel habe ich hier noch, dieses alte Beispiel, aber spielt ja keine Rolle. Ich habe vor, was weiß ich, glaube 8, 9 Jahren mein erstes Buch geschrieben. Und dann das zweite Buch, ich wollte übrigens nie Bücher schreiben. Ich wollte auch nie predigen. Das hat sich alles irgendwie so ergeben. Das ist egal warum. Aber ich habe das zweite Buch dann geschrieben und das wurde ein Bestseller, was mich eigentlich schockiert hat. Weil man denkt, wer will schon lesen, was ich schreibe? Und ich habe das gar nicht so gewusst, weil das war der Friedrich Hensler. Jetzt auch ein alter Mann, ganz ein lieber Mann, den schätze ich sehr. Und der hat mich mal gehört predigen und hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, wer das ist. Er hat gesagt, schreib einmal ein Buch. Und ich dachte, ja, ist ganz nett. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich gut verkauft worden. Und dann bekam ich eines Tages einen Scheck, weil der Autor, der bekommt ungefähr 6 oder 7%, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, von den Büchern, die verkauft werden. Das war mir nicht bewusst, weil ich ja keine Ahnung gehabt. Da habe ich gedacht, wow, danke Herr, das ist gewaltig. Das war gar nicht einmal so wenig. Und dann bin ich spazieren gegangen. Ich gehe oft spazieren, wenn ich bete. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Ich sage, danke Herr, das ist echt nett. Und irgendwie in dem Gebet aber kam dann, und Gott gesagt, Hans-Peter, das Geld ist nicht für dich. Man denkt, typisch. Und Dann habe ich gesagt, Herr, aber warum eigentlich nicht? Ich habe es in meinen Urlaub geschrieben. Ich habe mich echt angestrengt und so weiter. Aber es war immer das Gleiche, es gehört trotzdem nicht dir. Und das war, ich dann auch mit meiner Frau darüber geredet und so, und es war immer nur der eine Satz so, warum bist du nicht willig? Und dann haben wir mit meiner Frau geredet und gesagt, ja, passt und so weiter, das gehen wir halt da und da. Aber es war so faszinierend, sobald du dem willigen Geist nachgibst, hast du totalen Frieden. Und den kannst mit tausenden Euro nicht begleichen. Denn darum wünsche ich diesen willigen Geist jedem. Und trotzdem fällt es mir oft nicht leicht. Es ist auch in Beziehungen oft so. Ich wünsche uns, gerade die, die in Ehebeziehungen leben, bete um einen willigen Geist. Das sagst, Herr, ich gebe einfach nach. Ich muss nicht auf mein Recht bestehen. Oft ist so auch, was heißt oft, halt immer wieder mal, dass Hannelore und ich irgendwas, irgendein Problem, dann reden wir nicht miteinander. Und dann gehe ich spazieren und beten und dann sagt Gott immer das Gleiche zu mir. Sag, geh hin und entschuldige dich bei ihr. Dann sage ich, Gott, das ist aber ihr Problem. Sie muss sie bei mir entschuldigen, ich habe da überhaupt nichts da. Kommt immer das Gleiche, geh hin, entschuldige dich. Ich weiß es schon, immer das Gleiche. Bis ich sage, okay, hilft euch nicht. Und dann gehe ich halt nach Hause. Dann mache ich die Tür auf, dann sitzt sie da, eher abgewandt, denke ich mir, ich mache die Tür wieder zu und gehe wieder beten. Und dann tue ich es halt noch einmal und gehe hin, lege den Arm auf sie und sage, tut mir leid. Und dann sagt sie, ja, nein, mir tut es leid, das ist halt meine Schuld. Dann denke ich mir, also ich wüsste, ja, aber ich sage nichts. Gell. Aber wisst ihr, was so schön ist? Dann haben wir wieder Gemeinschaft. Man versöhnt sich und die Beziehung geht weiter. Es geht nur um einen willigen Geist. Wenn der Stolz regiert, werdet ihr euch entweder scheiden lassen oder nebeneinander leben. Den Rest eures Lebens. Das ist der Preis, den man bezahlt. Ein williger Geist ist übrigens kein passiver oder gleichgültiger Geist. Das heißt nicht, dass jetzt der Mann oder die Frau in einer Beziehung, ich nehme jetzt Ehe mal her, das funktioniert in jeder Beziehung, dass die Frau zum Beispiel sagt, ja, ich bin willig, alles, was er sagt, tue ich halt und ist zwar Blödsinn, aber ich bin willig. Nein, das ist kein williger Geist. Ein williger Geist sagt Ja zu den Dingen, die recht sind und sagt Nein zu Dingen, die falsch sind. Es ist ein aktiver Geist. Aber das Wunderbare ist, wenn du mit einem willigen Geist kämpfst, dann kämpfst du mit der Kraft Gottes und nicht mit deiner Kraft. Sieh dir, das ist so schön, wenn ich dann sage, ja Herr, ich will einen willigen Geist, schenk in mir, ich will willig sein. Dann kannst du in die Situation hineingehen und dann kannst du 100% rechnen, dass Gottes Kraft es ist, der dich führt und befähigt. Denn seh dir, eine Person mit einem unwilligen Geist wird auch kämpfen. Eine Person mit einem unwilligen Geist kämpft für seine Rechte. Er wird immer rechtfertigen, warum das, was er tut, doch recht ist. Aber ein Problem, du musst mit deiner eigenen Kraft kämpfen. Und das macht dich entweder müde oder bitter. Es ist immer so. Das ist ein Gesetz. Das funktioniert wie der Gesetz der Schwerkraft. Ist auch manchmal so, eine Person mit einem unwilligen Geist, ich rede jetzt von einem Gläubigen, einem Menschen, der von sich aus sagt, er ist ein gläubiger Mensch. Aber er hat einen unwilligen Geist, er wird auch gegen Sünde kämpfen, weil das soll ja so sein. Aber es macht ihm nichts aus, wenn er verliert. Er kämpft nicht mit ganzem Herzen. Ein Beispiel nur. Lieber Kerl, war bei uns mal, am Bauernhof ist es so, wenn du bei uns arbeitest oder als Bibelschüler da kommst, als Gast ist egal, Freizeit, aber Bibelschule und Mitarbeiter, die dürfen nicht rauchen. Nicht, weil Rauchen Sünde wäre, das ist alles, das hat damit überhaupt nichts zu tun, ist eine Kultur. Damit stoßt man einfach zu viele Leute an, mit denen wir zu tun haben. Aber einer, der konnte es einfach nicht lassen, das Rauchen. Und dann heuer bin ich ihm geredet, habe ich gesagt, ja, es ist halt ein Problem bei uns und so weiter. Er hat gesagt, ja, er will unbedingt aufhören, gell, und so weiter. Und ich habe ihm ein Buch gegeben, wir haben gebetet, wir haben geredet. In all den Gesprächen habe ich gemerkt, er hat immer so gesagt, ja, ich will schon aufhören, aber hoffentlich gelingt es mir nicht. Wisst, das ist dieses, wo man zwar sagt, man will, aber eigentlich. Oder eine Person, auch eine Frau mal, die ein Verhältnis gehabt hat mit einem verheirateten Mann, kam zu mir und so weiter und sie weiß, es ist so falsch und sie zerstört die Beziehung und so weiter und habe ihr geraten, was sie tun soll. Und dann genau gespürt, wir haben miteinander gebetet, es tut ihr leid. Sie sagt, sie will da raus, aber sie hofft, es wird nicht gelingen. Das ist aber kein williger Geist, sondern das ist ein halbherziger Geist. Und andererseits ist es so, dass ein Gläubiger wirklich einen willigen Geist haben will. Und er betet für einen willigen Geist und er ist ehrlich dabei. Und dann sündigt er wieder. Er enttäuscht sich selbst wieder und andere, er ist wieder ungehorsam. Nun, da ist die Frage dann, was ist falsch gelaufen? Und die Antwort ist gar nichts. Denn seht ihr, im 1. Korinther 11, ich muss euch das vorlesen, 1. Korinther 11, Vers 31 steht, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Das heißt, wenn du als Christ, du gehst zu Gott und sagst, Herr, ich bitte dir um einen willigen Geist, und dann merkst du aber, jetzt ist mir schon wieder nicht gelungen, warum nicht, Herr, und ich will da weitergehen auf der Straße, dann bist du am richtigen Weg. Denn du schaust auf dich selbst und du beschuldigst nicht andere. Lass es mich so erklären. Nehmen wir an, zwei Studenten in unserer Bibelschule, die müssen ja um 11 Uhr ins Bett, das ist also eine Regel, damit es halbwegs funktioniert. Aber es gibt einige, die gehen um Mitternacht dann beim Fenster raus und gehen halt in irgendeine Bar und trinken halt ein paar Bier und so weiter. Alles keine große Sache, aber das Problem ist immer, ich höre alles. Ich bin dort geboren, mich kennt jeder. Dann sagen sie, hast du die Regeln jetzt geändert? Da waren gestern wieder ein paar, die haben wir gar nicht gehabt und so weiter. Und da muss ich halt mit ihnen reden. Es geht überhaupt nicht darum, da jetzt eine große Sache draus zu machen, das ist keine große Sache, aber ich sage, als ihr kamt, habt ihr unterschrieben, ihr werdet die paar Regeln halten, kann nicht so schwierig sein. Warum seid ihr trotzdem um Mitternacht abgehauen, habt ein paar Bier getrunken und seid um 4 Uhr wieder reingekommen? Warum? Der eine Student dann sagt, ja, weißt du was, die Woche, der Unterricht war einfach so langweilig und ist nicht mehr ausgehalten. Und das Programm irgendwie, ich finde, ihr macht ein schlechtes Programm hier. Und die Regeln, die ihr habt, ich finde die sowieso dumm. Und weißt du, was er tut? Er beschuldigt nur andere. Der Grund, warum er sich verhält, wie er sich verhält, nur andere und Umstände sind schuld, aber nicht er. Der zweite Student hat einen willigen Geist, der ist auch abgehauen und hat Bier getrunken. Und ich frage ihn, warum hast du es gemacht? Und er sagt, weißt du was, es tut mir echt leid. Es ist mein Problem. Und ich will, dass es anders wird. Seht ihr, beide haben, ich sage, nehme jetzt mal das Wort, gesündigt. Aber einer hat einen willigen Geist der andere einen unwilligen Geist. Warum noch als letztes fühlen wir uns oft so ungeistlich, auch wenn wir uns einen willigen Geist wünschen? Und wenn auch Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, müssen wir wissen, das Fleisch, unser altes Ich, das wir da sind, ist sehr aktiv. Ich muss euch eingestehen, ich selber fühle mich ganz selten geistlich, was immer das bedeutet. Und ich habe mir früher oft gedacht, also mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin auch nicht sehr charismatisch veranlagt. Bei Liedern, ich bringe die Hand bis da rauf, aber das ist schon bald alles. Ich fühle mich extrem unwohl, wenn ich, zum Beispiel sprechen hier macht mir nichts aus. Aber wenn ich euch was vorspielen müsste, da versinke ich im Boden. Das kann ich. Ich schäme mich da gleich, bin da eher schüchtern. Aber da habe ich mir oft gedacht, jetzt bin ich schon so lange Christ und ich spüre so kein, ich spüre mich nicht so geistlich. Und ich habe mit einem geredet und gesagt, warum ist das so? Warum fühle ich das nicht, dass Christus in mir wohnt? Und dann hat er gesagt, das ist das Beste, was dir passieren kann, hat er gesagt, weil wenn du spüren würdest, dass Christus wirklich dich verändert hat, dann würdest du stolz werden. Und es ist hochinteressant, dass, wenn ich mich so anschaue, denke ich mir, ich bin ja überhaupt irgendwie nicht anders wie früher. Aber das Interessante ist, andere Leute kommen und sagen, Hans-Peter, du hast dich ganz schön verändert. Ich sage, echt? Ich kriege das nicht mit. Aber andere sehen es. Und die Tatsache, dass wir es nicht sehen, ist eigentlich keine schlechte Sache. Denn sonst würden wir überheblich. So wie beim Apostel Paulus, ist interessant, im 2. Korinther schreibt der Apostel Paulus, Gott hat mir einen Dorn in mein Fleisch gegeben, ein Botschafter Satans. Das heißt ein Dämon. Und Paulus hat dreimal gebetet, Herr, nimm diesen Botschafter Satans von mir. Und Gott hat gesagt, na Paulus, der ist gut für dich. Denn sonst wirst du überheblich. Das ist ganz interessant. Und diese Veränderung geschieht, unserer selbst geschieht auf ganz für uns selbst geheimnisvolle Weise. Ich möchte abschließen mit einer Passage aus Markus Kapitel 4. Markus 4 und Vers 26 ist ein wunderbares Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, das heißt immer wieder, und der Same sprießt hervor und er wächst und er selbst weiß aber nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann den Weizen in der Ähre. Und das, was mich hier fasziniert, Jesus sagt, weißt du, es ist so mit dem Reich Gottes. Da ist ein Same gesät, das bin ich selbst, Christus in dir. Und der wächst in dir, deinem willigen Geist. Du selbst weißt nicht wie. Aber die Früchte werden erkennbar sein. Und das ist das Wunder unseres Lebens mit Gott. Der Martin hat mal ein gutes Beispiel. In Martin bin ich laufen gegangen vor 2 Tagen, der ist schon mal gelaufen. Und hat auch gesagt, als er trainiert hat ein bisschen für Marathon vor Jahren, da hat er beim Doktor dann festgestellt, sein Puls ist niedriger. Und er hat ihm gesagt, dein Herz ist größer geworden. Aber er hat es nicht gemerkt. Indem du einfach das tust, was du tun sollst, auch im Reich Gottes, du merkst es nicht. Aber plötzlich läuft man anders, ohne dass man es merkt. Und darum ein abschließender Gedanke einfach, kann mich erinnern, als der Lukas kleiner war, also was ich 6, 7, da habe ich ein Auto repariert, jetzt tue ich es gar nicht mehr. Das ist zu lange aus. Aber beim Auto reparieren, oft kam er dann mit einem Schraubenzieher als 6-Jähriger und sagt, Papa, ich helfe dir. Und man denkt, super, das kostet mich wieder eine Stunde mehr. Aber es war irgendwie so lieb, weißt du, so lieb. So einfach ein williger Geist. Er will ja mir helfen. Hat natürlich überhaupt nicht geholfen, sondern war eigentlich nur ein Problem. Aber es war so nett. Und wisst ihr was, das ist gut zu wissen, du als Christ, ob du Fehler machst oder nicht mit Jesus, ob du immer Hilfe bist oder nicht, ist ziemlich irrelevant. Wonach er sich sehnt, ist ein williger Geist. Einfach dein Sagen, Herr, gib mir einen willigen Geist. Nicht, dass du dann große Dinge ausrichtest unbedingt, darum geht es gar nicht. Sondern um die Vater-Sohn-Beziehung, Vater-Tochter-Beziehung. Das ist eigentlich, worauf es ankommt. Ich bete noch zusammen, lieber Vater, es ist so ein Vorrecht, dass du in unser Leben gekommen bist und uns den Heiligen Geist, den willigen Geist gegeben hast. Dein Geist, der Geist ist willig. Lernen wir aus deinem Wort. Und Vater, ich bete, dass wir lernen Tag für Tag, um einen willigen Geist zu beten, der dich befähigt und befreit, in und durch uns Menschen zu lieben, die Frucht des Geistes wirksam zu machen in dieser Welt, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind. Nicht, weil wir so super wären, nicht, weil wir besser sind als andere, sondern weil dein Geist in uns wirkt. Herr, danke für diese Freiheit des willigen Geistes, der zwar unseren Stolz zerstört, und das tut uns oft so weh, aber uns befreit, in Beziehungen zu leben. Und das bedeutet Leben. Und Jesus, du hast gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so bitte ich, Herr, dass wir den Stolz beiseite legen und uns einen willigen Geist schenken lassen. In Jesu Namen. Amen.